Ja. Nee, ich brauche keins, danke. Ich bleib eh stehen, ich brauche kein Kissen. Nee, braucht noch jemand irgendwas? Oho. Okay, da könnte bitte jemand mal eben den Thomas drücken. Mö, bist du das daneben? Ich erkenne das gerade nicht so. Ja, das ist ganz toll. Wenn ihr mir jetzt noch ein Küsschen geben könnt, das dann. Reicht auf die Wange. Okay, dann noch ein Bier für Alex, bitteschön. Dass sie dann bitte von vorne einnimmt, damit Lothar sie dabei trinken sehen kann. Hat jemand sich schon des Stuhles erbarmt, der da einsam in der Ecke steht? Ey, Kuno, danke. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Da ist noch einer. Ja. Ja. Jeder Stuhl hat seinen Preis. Das war jetzt auch wieder etwas, was wir nicht doppeldeutig verstehen werden. Was wir nicht doppeldeutig verstehen werden. Okay, jetzt machen wir den gute Laune-Modus wieder off. Jetzt wird hier ernst geredet. Bevor ich anfange, wollte ich da auch noch mal eine Ansage machen, obwohl der Ansagenteil ja jetzt eigentlich schon vorbei ist. Aber es ist ja auch eine nicht organisatorische, sondern eine geistliche Ansage. Und zwar würde ich gerne noch mal um Gebet bitten, also dass ihr auch wirklich in den nächsten Monaten, Wochen, Tagen und sowas echt vermehrt betet für Gemeinde und alle unsere Anliegen, weil es einfach jetzt auch eine recht intensive Zeit ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon alle merkt, aber ich weiß, dass so einige in der Gemeinde merken, irgendwie, dass da auch einiges an geistlichem Druck da ist, was anders ist, als wir es bisher gewohnt sind und wo wir dann auch neue Möglichkeiten finden müssen, damit umzugehen, um hier auch wirklich siegreich durch die ganze Phase durchzukommen und Werk 2 nicht nur anzumieten, sondern auch wirklich einzunehmen. Ich meine, es ist ja eine Sache, so einen Raum dann auf den Mietvertrag dafür unterschrieben zu haben und eine ganz andere Sache, dass dann auch wirklich mit der Heilige Geist da einkehrt und das so ein richtiger Ort des Lichts ist, wie wir uns das vorstellen. Und was ich so empfinde oder von der Bibel her lese, ist, dass eigentlich der Feind immer auf zwei verschiedene Arten angreift. Also das sind so Klassiker, die sind immer da. Im Petrusbrief heißt es, dass der Teufel umherzieht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das heißt, es ist unter Umständen gar nicht so leicht für ihn, Opfer zu finden. Dann, wenn du richtig im Glauben stehst und in Saft und Kraft mit dem Herrn unterwegs bist, dann wird er dir nicht besonders viel entgegenzusetzen haben, weil du in dem Bewusstsein lebst, dass der in dir ist, größer ist als der in der Welt ist und weil du sowieso irgendwie Überwinder-Spirit hast und keine Ahnung, wie man das jetzt so alles nennen will. Aber irgendwie der Feind sucht sich eher so die Leute, die gerade denen es schlecht geht, die vielleicht so ein bisschen am Rand stehen, die irgendwelche großen Probleme gerade in ihrem Leben haben und Schwierigkeiten haben, den Draht zu Gott zu kriegen. Aber das sind so die Leute, irgendwie, wo typischerweise dann auch mit Angriffen zu rechnen ist. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber ich meine mich daran erinnert zu haben, dass ich als Kind mal so eine Tiersendung gesehen habe von Gritschmeck oder Chimmeck, genau, Chimmeck. Wie heißt der andere nochmal? Sielmann, genau. Heinz Sielmann. Das war der hier mit dem kleinen possierlichen Nager, den wir beim Essen zugucken. Und also einer von denen, ich hätte mal gesagt, irgendwie, dass Löwen normalerweise Tiere aus der Herde angreifen, die irgendwo am Rand unterwegs sind und sich jetzt nicht da gleich in die Mitte der Herde bewegen, sondern halt irgendwie gucken, wer so am Rand steht. Also das wäre definitiv so ein Anliegen, dass wir möglichst wenig Leute verlieren, am besten echt gar keinen, und dass Gott einfach überall mit seinem Schutz und seinem Segen und seiner Stärke und sowas da ist. Also dass wir auch Leute, die am Rand stehen, jetzt keine leichten Opfer werden. Und das Zweite ist, Jesus hat Jesaja mal zitiert, ich weiß nicht mehr in welchem Evangelium, und hat gesagt, schlage den Hirten und du wirst die Herde zerstreuen. Und das ist auch was, Wolfgang hat das schon mal angesagt, also wir merken das gerade wie als Gemeindeleitung, dass es echt irgendwie eine ganz schön schwierige Phase für uns ist. Also ich habe das in den letzten Tagen jetzt irgendwie wieder gemerkt, also ich bin auf einmal irgendwie so aus ganz heiterem Himmel, irgendwie kriege ich völlige Depressionsanfälle oder werde super wütend und irgendwie angespannt und aggressiv und sowas, also Sachen, die ich eigentlich überhaupt nicht von mir kenne. die ich also, ich weiß nicht, ich habe über Jahre hinweg irgendwie keinen depressiven Anfall oder sonst was gehabt und jetzt auf einmal irgendwie häuft sich das total und ich finde es total schwer, da rauszukommen irgendwie und Jesus zu suchen, da suchen geht noch, das Finden ist dann irgendwie ein bisschen haariger, auch als viel haariger, als ich das gewohnt bin. Und also ich glaube, dass wir da definitiv Gebetsdeckung brauchen. Wolfgang sagt, dass es ihm ähnlich geht. Ich habe ihn jetzt heute nicht mehr gefragt, wieso der aktuelle Stand ist, aber wir brauchen echt definitiv Gebet, irgendwie, um da richtig ordentlich durchzukommen. Mir ist da noch so ein Spruch eingefallen, Peter Wagner, das ist so ein amerikanischer Theologe, der hat mal mehrere Bücher über Gebet geschrieben und eins von denen heißt, Prayer Shield heißt es auf Englisch, ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung heißt, aber darin sagt er, dass das Gebet für Leiter eine der am wenigsten genutzten geistlichen Kraftquellen überhaupt in der Gemeinde ist. Und ich glaube, dass das echt stimmt, irgendwie, dass es eigentlich wenig Leute gibt und ich selber bin da auch irgendwie nicht so mehr der Größte gewesen, aber dass es eigentlich wenig Leute gibt, die regelmäßig irgendwie beten für Gemeindeleitung und für die Leute, die Gott da eingesetzt hat. Und dass vermutlich irgendwie auch deshalb irgendwie so viele Burnouts und Katastrophen und Krisen oder sowas passieren, weil einfach so wenig Gebetsdeckung da ist. Und ich finde das immer ärgerlich und ich meine, jeder findet das ärgerlich, ne? Dann hörst du auf einmal irgendwie so einen Todd Bentley irgendwie, der auf einmal tierische Eheprobleme kriegt oder kannst die ganze Kirchengeschichte durchgehen. Das ist irgendwie so oft so, dass jemand richtig vorangegangen ist und Raum eingenommen hat fürs Reich Gottes und auf einmal irgendwie kommt so ein richtiger Knick in seine Biografie und der Typ ist völlig weg vom Fenster. Und das darf eigentlich nicht passieren. Und ich denke irgendwie, dass ein Teil irgendwie dessen, warum es passiert, ist irgendwie, dass wir zu wenig für solche Leute beten. Also gerade für die Leute, die wirklich richtig an der Front stehen. Und das sollten wir definitiv ändern. Ja, ich will das auch nicht jetzt machen, wollte euch da bloß mal mit der Nase drauf stoßen, dass ihr das nicht vergesst. Ist mir jetzt halt gerade besonders wichtig, weil ich auch echt eine harte Nacht hinter mir habe. Also ich um 5 konnte ich, glaube ich, endlich mal schlafen. Also ja, Schlaflosigkeit kommt da noch so ein bisschen zu. Ich stehe so um 2 ins Bett, stehe so um 3 wieder auf, gehe so um 4 wieder ins Bett, irgendwie stehe so um 5 dann wieder auf und das ist echt total anstrengend. Ja, also danke für jeden, der das macht. 1. Johannes 3, Vers 18. Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Ist das von irgendjemand der Trauspruch hier? Ja, ich weiß es einfach nicht mehr. Also ich hab's ja schon mal. Also ich habe irgendwen getraut, der diesen Trauspruch hatte, aber ich weiß nicht mehr wer. Und ich dachte, das wäre vielleicht hier, hatte Reiter schon drauf gehofft, dass da irgendwie das entsprechende Ehepaar da wäre. Jetzt heute habe ich es wieder gehofft, dann hättest du jetzt mal einen richtig romantischen Augenblick, wenn ich über deinen Trauvers zum zweiten Mal predige. Aber naja, okay, dann ist das einfach nicht der Fall. Also Liebe ist eigentlich im Neuen Testament immer etwas Praktisches. Es gibt nicht sowas wie theoretische Liebe. Man kann nicht sagen, ich liebe jemanden und dann tut man nichts. Es kann nicht sein, wie dass man als Christ sagt, dass man die Welt liebt, ohne evangelistisch tätig zu sein. Es kann nicht sein, wie dass man als Christ sagt, ich liebe Gott und betet ihn nicht an. Es kann nicht sein, wie dass man als Christ sagt, ich liebe Gottes Wort, aber man würde niemals im Leben Bibel lesen oder mal was auswendig lernen oder markieren oder drüber meditieren oder so. Das ist irgendwie völlig unmöglich. Also in der Bibel ist es eigentlich immer so, dass Liebe etwas absolut Praktisches ist. Und mich irritiert das so und es ist immer wieder, ich habe nicht zum ersten Mal jetzt über diese Stelle gepredigt, aber immer wieder kommen so Momente, wo es mich irritiert, dass ich ganz viele Leute treffe, die riesige Visionen haben davon, was sie irgendwann einmal in Gottes Reich machen wollen und was sie nicht alles für den Herrn reißen könnten, aber sie fangen nicht an. Und eine Weile hatte ich das regelmäßig, dass Leute mich angesprochen haben und gesagt haben, Storch, ich möchte mal eine riesengroße Gemeinde gründen. Ich bin dazu berufen, Gott hat mir das gesagt, ich soll Pastor sein und ich soll halt einfach eine große Gemeinde gründen und jetzt nicht irgendwie so eine kleine, schäbige, wie du da hast, sondern eine, die richtig, richtig toll ist. Das ist dann super ermutigend, sowas dann zu hören. Komischerweise war das dann auch manchmal so damit verbunden, dass ich dann doch gefragt wurde, ob ich da nicht bei helfen könnte oder mal ein paar Tipps geben konnte. Und ich dann immer gefragt hat, warum soll ich dir Tipps geben, wie man eine kleine, schäbige Gemeinde baut, wenn du doch eigentlich lieber eine viel größere haben wolltest. Also nicht, dass ich mir das jetzt vorgenommen hätte, da was Kleines, Schäbiges zu bauen, aber das ist wohl teilweise so wahrgenommen worden. Irgendwie das Komische war irgendwie, dass diese Leute teilweise irgendwie seit 15 Jahren oder sowas mit dem Gedanken gelebt haben und irgendwann hat ihm halt mal jemand die Prophetie gegeben, aber sie haben seitdem noch nie irgendwas in irgendeiner Gemeinde gemacht. Also weder irgendwie, keine Ahnung, geputzt, irgendwie noch einen Hauskreis geleitet, sondern sonst irgendwas, also einfach nur darauf gewartet, dass es passiert. Und das irritiert mich sowas. Ich war jetzt neulich in Dabringhausen, habe versucht, bei so einer Obdachlosenparty zu predigen. Und das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, wobei trotzdem die Message, glaube ich, rübergekommen ist. Aber ich sollte halt da predigen, hatte meine normalen 25 Minuten vorbereitet, habe mir auch extra so ein paar Obdachlosenbeispiele ausgedacht und überlegt. Und ja, war dann da und konnte, glaube ich, 5 Minuten predigen. Irgendwie dann war der Tumult irgendwie in dem Raum so groß und alle wollten irgendwie nur noch essen und auf keinen Fall eine Predigt hören. Und die Klavierspielerin konnte auch nicht mehr Klavier spielen. Und es war irgendwie alles ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und seitdem denke ich da immer öfter mal dran, irgendwie, dass es so viele Möglichkeiten gibt, wie man sich in Gottes Reich einsetzen kann. Dass es so viele Jobs gibt, die wirklich Menschen erfordern. Dass so viel möglich wäre, um Gottes Reich in diese Welt zu tragen und diesen Auftrag Christi auszuführen, dass es eigentlich nicht zu verstehen ist, wenn Leute keine Jobs finden oder keine Möglichkeit haben, ihrer Liebe Ausdruck zu verleihen. Und das ist quasi so das Erste, was ich sagen möchte. Also es geht heute in dieser Predigt nur um Liebe. Und das Erste ist, Liebe muss praktisch werden. Es gibt nicht so etwas wie Liebe, die theoretisch ist. Das ist ein völlig weltlicher Gedanke. Es ist absolut weltlich, irgendwie zu sagen, ich liebe dich und dann nicht etwas zu tun, was diese Liebe auch, was dieser Liebe Ausdruck verleiht. Das ist etwas, was es bei Jesus eigentlich nicht gibt. Jetzt gehört aber zu der Liebe eigentlich mehr dazu, als aktiv zu werden. Halleluja. Markus 12, Abvers 28. Jesus war im Streit mit Sadduzäern und kaum ist er mit den Sadduzäern fertig, da kommt dann noch ein Pharisäer an und hat die nächste Frage. Also Jesus war zwar ein total friedlicher Typ, aber trotzdem schien er sowas wie Ärger an sich zu ziehen und musste sich dauernd streiten. Ein Schriftgelehrter hatte ihrem Streit zugehört. Und da er bemerkt hatte, wie treffend Jesus ihnen geantwortet hatte, ging er zu ihm hin und fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen oder halt das größte von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt, er allein ist Herr und es gibt keinen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Ja, so einen idealen Ausgang hatten die Gespräche mit den Pharisäern eigentlich ziemlich selten. Normalerweise wollten sie ihn töten danach, aber diesmal war tatsächlich mal so ein Pharisäer, der gesagt hat, hey, richtig gut geantwortet. Und ich glaube, Jesus war auch selber ganz schön überrascht darüber und hat sich vielleicht auch ein bisschen gefreut. Also Liebe hat nicht nur etwas damit zu tun, dass man seine Kraft einsetzt. Und das ist gut. Wenn Liebe nichts anderes wäre als nur eine Tat, dann würde man vermutlich irgendwann ausbrennen. Dann wäre man immer in diesem Druck, ich muss meine Liebe beweisen, ich muss zeigen, wie das ich liebe und ich muss hier was machen und da was machen und du bist nur am Rödeln und wirst vermutlich irgendwann ausbrennen. Aber was Jesus sagt, also zumindest jetzt in dieser Stelle, Matthäus hat es so ein bisschen anders in Erinnerung, aber was Jesus sagt, ist, dass zu Liebe, wenn es eine ganzheitliche Liebe ist, eigentlich 3 Sachen dazugehören. Nämlich mit all deinem Herzen, das ist mit all deinem Gefühl, mit all deinen Gedanken, das ist dein Kopf, dein Denken und mit all deiner Kraft, das ist das, was du tust, sollst du den Herrn lieben. Und wenn nur 1 von 3 da ist oder auch nur 2 von 3, dann ist das Ganze eigentlich in einer Schieflage. Wenn du nur etwas für Gott tust, aber noch nie gespürt hast, dass Gott dich liebt, oder nicht von Zeit zu Zeit mal spürst, wie das Gott dich liebt, und du ein Gefühl, ein richtiges Gefühl dafür kriegst, wie das der Vater im Himmel sich über dich freut, dann wird das, was du tust, irgendwann einfach nur ein Aktionismus werden. Und ich glaube, dass wir uns da in Deutschland eigentlich in so einer Situation befinden, das kommt schon aus dem Mittelalter, dass wir diesem ganzen Gefühlsmäßigen etwas distanziert gegenüberstehen. Das ist nicht nur in Remscheid so, sondern das ist tatsächlich überall in Deutschland so, dass viele Christen es skeptisch beäugen, wenn in Gottesdiensten mal richtig Freude ist oder was richtig Gefühlsmäßiges da ist. Und dass man schon fast als Sekte angesehen wird, wenn im Lobpreis irgendwie mal Leute richtig abgehen und tanzen und Halleluja schreien und nachher total nass geschwitzt sind und sich an der Theke ein Handtuch holen, um sich die Haare wieder trocken zu reiben, damit sie sich draußen nicht erkälten. Aber eigentlich ist das emotional irgendwie etwas, was total dazugehört. Jesus hat gelacht und hat sich gefreut. Dann steht sogar drin, der kürzeste Bibelvers überhaupt, Jesus weinte, nur diese beiden Worte. Also Jesus hat auch geweint und Jesus kannte irgendwie das Emotionale und das gehörte ganz einfach zu seinem Leben dazu. Und so meine ich auch, dass es bei Liebe wirklich der Fall ist, dass Emotionen zu Liebe dazugehören. Es ist vielleicht nicht das, was Liebe wirklich ausmacht. Man kann nicht sagen, Liebe ist nur ein Gefühl und wenn das Gefühl weg ist, ist die Liebe weg. Das ist echt viel zu billig zu sagen. Aber es ist auch falsch zu denken, dass zu Liebe nichts Gefühlsmäßiges dazugehört. Wenn du immer nur mit jemandem zusammenlebst, den du liebst und für den du alles tun würdest, aber du empfindest das in deinem Herzen eigentlich gar nicht mehr und merkst, dass dein Herz total kalt und tot irgendwie gegenüber dieser Person ist, dann möchte ich mal in Frage stellen, ob das wirklich Liebe ist oder ob du vielleicht bloß aus Tradition irgendwie etwas für diese Person tust und dich da hinein investierst. Wenn das Gefühlsmäßige nicht da ist, stimmt irgendwas nicht. Auf der anderen Seite kann man auch mit Gott leben, rein aus dem Verstand heraus. Und das ist etwas, da sind wir von unserer Theologiegeschichte her in Deutschland wesentlich besser. Also die Verstandestheologie, das wird richtig groß geschrieben in den Universitäten und im Mittelalter und bis heute ist das irgendwie was ganz Wichtiges, dass man intellektuell über die Bibel reden kann und dass man wie Dinge von Gottes Reich versteht und dass man, glaube ich, vieles macht und wie einfach nur aus einer Überzeugung heraus. Und das ist zunächst auch mal gar nicht schlecht. Es ist besser, aus einer Überzeugung heraus etwas Gutes zu tun, als es nicht zu tun. Es ist immer besser, etwas Gutes zu machen, als nichts Gutes zu machen. Ich möchte das mal vergleichen wie mit etwas, was ich aus reiner Überzeugung tue und überhaupt nicht irgendwie aus irgendeinem Spaß heraus, Alex lacht schon, nämlich gesundes Essen. Also ich bin einer von den Leuten, da schätze ich mal, gibt es hier einige von, die gesundes Essen nicht unbedingt nur gut finden und denen gesunde Ernährung, vorsichtig gesagt, nicht in die Wiege gelegt worden ist. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, das, was ich am liebsten esse, ist das Ungesündeste. Ich mag Pommes, ich mag Burger, ich mag Essen mit viel Fett, ich mag gerne Schokolade in allen Darreichungsformen und dann ist mir auch egal, ob die 35% Kakao hat oder 98% Kakao, Hauptsache es ist Schokolade. Ich esse jeden Tag Müsli und auch das nur, weil es ein Schoko-Kirsch-Müsli ist. Ich glaube, es würde mir erheblich schwerer fallen, wenn das Kirsch weg wäre, wenn das Schoko weg wäre. Aber ich weiß auch, und es ist eine absolute Überzeugung von mir, dass es besser ist, nicht immer wie das zu essen, wonach mir der Gaumen juckt. Und dass es auch viel, viel besser ist, zu sagen, ich will jetzt diese Woche keine Schokolade essen und ich werde heute und morgen und übermorgen und vielleicht sogar übermorgen kein Fleisch essen. Egal, ob mir das Spaß macht oder nicht. Und ich weiß irgendwie, dass, obwohl ich nicht unbedingt Liebe dazu empfinde, dass es doch mir meinem Körper gut tut, wenn ich aus reiner Vernunftsargumentation heraus mich gesund ernähre. Es macht etwas mit mir, es ist gut für mich, ich fühle mich fitter danach und deswegen mache ich es einfach, auch wenn ich überhaupt gar keinen Spaß daran habe. Und ja. Das sage ich jetzt auch nur einmalig. Also normalerweise stelle ich mich auch jeden Morgen vor den Spiegel und sage, ich bekenne und glaube, dass gesundes Essen lecker ist. Ich bekenne und glaube in Jesu Namen, gesundes Essen ist lecker. Ich mag kein Fleisch. Das habe ich auch schon mal versucht. Also bestimmt 2 Wochen lang habe ich dann immer jedem gesagt, ich bin Vegetarier, ich bin Vegetarier, ich bin Vegetarier. Ja. Genau so. Aber das hat auch nicht so geklappt. Dann wurde das immer mehr so Definitionssache. Weil ich dachte, ich bin Vegetarier, aber so Spaghetti Bolognese ist irgendwie schon in Ordnung, weil da kann man ja nicht erkennen, dass das mal Fleisch gewesen ist. Und dann dachte ich, ja, Burger ist auch in Ordnung, da kann man auch nicht erkennen, ob das Fleisch gewesen ist, und man weiß es ja auch gar nicht. Es gab ja mal diesen Rechtsstreit, wo jemand da McDonald's verklagt hat, weil er irgendwie eine Fischvergiftung hatte nach dem Fischmeck, und wo die Anwälte von McDonald's eiskalt gesagt haben, das kann nicht sein, da ist kein Fisch drin. Ja, also deswegen dachte ich mir, da kann ich dann auch wie die Burger essen, wer weiß, ob das überhaupt irgendwie Fleisch ist da drin oder ob das irgendwas anderes ist. Naja, und irgendwann habe ich es dann wieder ganz aufgehört, da dieses... Also es ist gut, Sachen zu machen, einfach nur aus einer Überzeugung heraus. Und wenn wir in einer schlechten Phase sind, wo wir nichts irgendwie von Jesus merken, dann sind wir doch nicht bescheuert und hören auf zu beten und Bibel zu lesen und in die Gemeinde zu gehen und alle diese guten Sachen zu machen, sondern dann ist klar, dann machen wir das aus einer Überzeugung heraus, einfach weil wir wissen, dass es gut ist. Aber gleichzeitig werden wir auch hoffentlich immer wieder für beten, dass die Beziehung auch wieder mal was Emotionales kriegt und dass wir auch wieder diese Momente haben, wo wir im Lobpreis stehen und einfach nur heulen können, weil wir sehen, dass Jesus für uns gestorben ist und weil wir merken, wie was er für eine Liebe zu uns hat. Also alles drei ist wichtig. Es ist gefährlich, wenn man nur aus Liebe heraus handelt, also aus dem Gefühl von Liebe heraus handelt, aber dass man seinen Kopf ausgemacht hat. Seinen Kopf dabei ausgemacht hat. Ich finde, dass Mose so ein Beispiel dafür, ne, der eine große Liebe hatte zum Volk Gottes und zu Gott. Und das Erste, wie er seine Liebe hat praktisch werden lassen, ist, er hat einen Ägypter totgeschlagen. Und ich meine, wenn er seinen Kopf eingeschaltet hätte, wenn er nicht irgendwie sofort überreagiert hätte, sondern sich gefragt hätte, Mose, ist das wirklich das Pfiffigste, was du jetzt machen kannst, um wieder ein Schwert zu ziehen und diesen Ägypter klein zu hacken? Dann hätte er wahrscheinlich gesagt so, nein, so richtig pfiffig ist das nicht. Und das hätte ihm einen großen Umweg in seinem Leben erspart. Denn die Sache ist aufgeflogen, er musste fliehen, hat dann irgendwie Jahrzehnte in der Wüste zugebracht, immer noch mit der Liebe zu Gott und Israel in seinem Herzen. Aber es hat sich nichts vor und nichts zurück bewegt bei ihm. Und er hätte sich das alles sparen können, wenn er einen Moment lang nachgedacht hätte. Und wenn ich so auf mein Leben zurückgucke, dann sehe ich, es sind super viele Fehler, die ich gemacht habe, einfach nur aus dem Gefühl von Liebe heraus, weil ich nicht großartig nachgedacht habe. Also wie viele Leute ich irgendwie schon verletzt habe irgendwie, weil ich an den falschen Stellen überschwänglich gewesen bin oder sonst, egal was sonst noch wieder alles gemacht habe. Ich glaube, ich hätte mir vieles sparen können, wenn ich etwas vernunftsmäßiger da dran gegangen wäre. Also letzten Endes ist es so, dass wenn es nur eine intellektuelle Überzeugung ist, warum du etwas machst, dann wird es dazu führen, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo du es eigentlich nicht mehr nachvollziehen kannst, warum du überhaupt etwas machst. Wenn du nicht mehr das Gefühl hast, dass Jesus dich liebt und mit dir zufrieden ist, dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du dich fragst, warum mache ich das eigentlich, und du kannst dir keine Antwort mehr darauf geben. Wenn du nur aktiv bist, ohne irgendetwas Vernunftmäßiges dabei oder Herzensmäßiges dabei, dann wirst du todsicher irgendwann ausbrennen. Wenn du nur emotionale Liebe hast, aber die Vernunft ist nicht dabei, dann wirst du jede Menge Fehler machen. Und das Ideal ist eigentlich, Gott in der Ganzheitlichkeit zu lieben, dass alles da ist. Herz, Kopf und Tat. Und wenn alles da ist, dann wird es nicht in einer Schieflage sein, sondern dann ist es eine richtig gute Sache. Nun behaupte ich nicht, dass ich da wäre oder dass ich irgendjemand kennen würde, der immer in allen drei Bereichen fit und ausgewogen ist. Ich vermute mal, dass das möglich ist, und ich kenne aus meinem Leben auch Phasen, wo das tatsächlich mal so ist, dass ich das Gefühl habe, dass alles drei so im Einklang ist. Aber meistens ist es eigentlich schon so, dass ich merke, so auf irgendeiner Weise falle ich vom Pferd. Da ich irgendwie ein Denktyp bin, ist es normalerweise nicht auf der Überzeugungsseite, aber es kann mir schon passieren, dass ich merke, dass die Emotionen hinterherhinken oder dass ich zu viel mache oder zu wenig oder keine Ahnung was, und dass da halt einfach mehr etwas ist, wo ich noch einen Ausgleich schaffen muss. Und das muss euch nicht irritieren, wenn das bei euch auch so ist. Ist, glaube ich, völlig normal, und es scheint mir echt eher die Ausnahme zu sein, wenn das mal über eine längere Phase hinweg alles drei da ist. Aber ich glaube, dass wir danach streben sollten und dass wir unzufrieden sein sollten, wenn irgendetwas fehlt. Und dass wir dafür beten sollten, dass Gott uns auf die Weise begegnet oder uns Möglichkeiten gibt, das so irgendwie anders zu machen, dass wir in so eine Ganzheitlichkeit wieder reinkommen, weil eigentlich erst das so der Ort ist, wo du merken wirst, dass es einfach ist und dass es wirklich eine vollkommenere Art ist zu lieben, als wenn eins von drei fehlt. Eigentlich müsste ich jetzt noch irgendwas Schlaues sagen ans Ende, aber mir fällt nichts ein. Und deswegen